Ömer Herne. Die Herner Audiotouren.
Audiotour 1. Die Bahnhofstraße. Vom Treibweg zum Boulevard.
Erste Station. Kreuzkirche, ehemalige St. Dionysiuskirche, Europaplatz. Das Dorfzentrum und die Keimzelle Hernes. Willkommen auf dem Europaplatz, dem südlichen Ende der Herner Fußgängerzone. Nehmen Sie auf einer der Bänke Platz und tauchen Sie in die Geschichte der Bahnhofstraße ein. Hier befand sich einst Hernes Dorfzentrum. Der jetzige Boulevard Bahnhofstraße entwickelte sich hier aus dem Kirchdorf Herne. Wir blicken zunächst auf die Kreuzkirche. Südlich von ihr, im Bereich der Solinger Straße, stand ursprünglich die romanische St. Dionysiuskirche, die den sakralen Mittelpunkt der Dorfgemeinschaft bildete. Die Kirche wurde Ende des 12., Anfang des 13. Jahrhunderts erbaut. Mit der Industrialisierung kamen immer mehr Menschen ins Ruhrgebiet und auch nach Herne. So wurde die Kirche zu klein. Daher musste ein neues Gotteshaus her. 1876 wurde die St. Dionysiuskirche abgebrochen, der Turm bereits 3 Jahre vorher. Die Steine des Turmes dienten nämlich als Fundament der neuen, 1875 geweihten evangelischen Hauptkirche. Erst 1963 wurde diese in Kreuzkirche umbenannt. Entlang des Dorfes führte der sogenannte Treibweg. Hier trieben die Bauern ihr Vieh zu den Regenkampfschen Weidefeldern. Eine im Stadtarchiv aufbewahrte Karte aus dem Jahr 1775 belegt diese Viehdrift in Richtung Regenkamp. Nach dieser Karte führten die Treibwege, ausgehend von der St. Dionysiuskirche, nach Westen am Dorf Herne vorbei zum Regenkamp. Die Bezeichnung lebt noch heute in der Straße am Regenkamp weiter, eine Querverbindung zwischen der Bochumer und der Holsterhauser Straße. 1842 schließlich wurde aus dem Treibweg eine befestigte Überlandstraße. Zweite Station, U-Bahn 35, Europaplatz, Haltestelle Archäologiemuseum, Kreuzkirche. Industrialisierung und Wandel der Bahnhofstraße. Hier unter dem Europaplatz und entlang der Bahnhofstraße liegen die Gleise der U-Bahn-Linie 35, die seit gut 30 Jahren die Städte Herne und Bochum verbindet. Bis es zur Verlegung der Gleise unter Tage kam, herrschte lange Zeit reger Verkehr auf der Bahnhofstraße. Die Eröffnung des Bahnhofs Herne-Bochum, der Köln-Mindener Eisenbahn im Jahr 1847 und der aufkommende Kohlebergbau ab Mitte der 1850er Jahre sorgten für den Wandel des Treibwegs zur Hauptgeschäftsstraße. Falls Sie sich wundern, wieso der Bahnhof Herne-Bochum hieß, Bochum bekam erst 14 Jahre später einen eigenen Bahnhof. Mit dem Ausbau zu einer befestigten Landstraße siedelten sich Geschäftsleute, Gastwirte und Handwerker an. Die Erhebung eines Wegegeldes besserte zudem die Finanzen der Gemeinde auf. 1881 bekam diese Straße den Namen Bahnhofstraße. Und 14 Jahre später nahm die erste Straßenbahnlinie im Ruhrgebiet hier ihre Fahrt auf. Die Bedeutung der Bahnhofstraße wuchs. War Herne 1847 mit 999 Menschen wirklich noch ein Dorf, zählte man nur 50 Jahre später bereits fast 22.000 Menschen. Ein Adressbuch listet um die Jahrhundertwende folgende Berufe beispielhaft für die Bewohner der Bahnhofstraße auf. 1 Auktionator, 4 Konditoren, 115 Dienstmädchen, 21 Hauer, 58 Kaufleute, 1 Landbriefträger, 15 Lehrerinnen und Lehrer, 2 Musiker, 17 Schneiderinnen und Schneider, 9 Schuhmacher, 4 Steiger, 11 Uhrmacher, 1 Viehhändler, 18 Wirte. 1970 wurde die Bahnhofstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Fußgängerzone erhielt wenige Jahre später mit dem City Center ihr erstes Shopping Center. Das laute Quietschen der Straßenbahnlinie 305 verschwand 1989 mit der Eröffnung der U-Bahn-Linie, die vom Schloss Strünkede bis Bochum Hauptbahnhof führte. So wurde aus der Straßenbahn 305 die U35. Mittlerweile fährt diese als Campuslinie bis zur Ruhr-Universität Bochum. Übrigens, am Steuer des ersten U-Bahn-Wagens, der von Herne nach Bochum fuhr, saß Loki Schmidt, die Ehefrau unseres fünften Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Sie löste damit ein Versprechen ein, das sie dem Bochumer Oberbürgermeister seinerzeit gab. Dritte Station. Bauprojekt Europagarten, ehemaliges Adlergebäude. Neugestaltung des Europaplatzes, freier Blick zum Boulevard. 2001 wurde dieser zentrale Platz in Europaplatz umbenannt. Durch die Benennung des repräsentativen Platzes in Herne Mitte sollte sich der völkerverbindende Gedanke der europäischen Gemeinschaft mit dem Stadtbild verbinden. Der freie Blick in die Fußgängerzone war von hier aus nicht immer gegeben. Neben der Kreuzkirche und dem modernen Bau des Archäologiemuseums prägte das sogenannte Adlergebäude, benannt nach der Modekette Adler, bis April 2020 den Europaplatz. Mit Mitteln der Städtebauförderung wurde der Platz 2018 bis 2020 in Gänze umgestaltet und erhielt sogar ein taktiles Leitsystem für die Barrierefreiheit. Erklärtes Ziel des Umbaus war die bessere Verzahnung mit der Innenstadt durch eine freie Sichtachse in die Fußgängerzone und die Steigerung der Aufenthaltsqualität. An die Stelle des Adlergebäudes wird der Europagarten treten. Der Neubau erfolgt durch die Englergruppe, die auch neuer Eigentümer des benachbarten City Centers ist. Der Bau soll begrünt werden und sich terrassenförmig in Richtung des Archäologiemuseums erstrecken. Neben einem Lebensmittelhändler im Erdgeschoss wird in der ersten Etage eine Kita einziehen. Gehen wir ein paar Schritte weiter in Richtung City Center. Vierte Station. City Center und Tollmannbrunnen. Stadtumbau der 1970er Jahre und Deutschlands erstes überdachtes Shopping Center. Herne wurde in den 1950er und 1960er Jahren als goldene Stadt bezeichnet, weil das Zentrum im Zweiten Weltkrieg weitestgehend von Bombenangriffen verschont blieb. Zu den Hintergründen hören Sie später mehr an Station Nummer 6. Aber wie es so ist mit der Zeit, blätterte das Gold ab. Die Bausubstanz vieler Häuser war marode. Spätestens nach dem Wiederaufbau der Nachbarstädte nahm Mitte der 1960er Jahre die Stadterneuerung im Herner Zentrum ihren Lauf. So musste auch das altehrwürdige frühere Amtsgerichtsgebäude an der Bahnhofstraße 7C weichen und Platz machen für das erste Herner Shopping Center. Das Amtsgericht war dort von 1892 bis 1921 untergebracht. Dann erfolgte der Umzug zum neu errichteten Amtsgebäude am Herner Rathaus. Das alte Amtsgerichtsgebäude erfuhr seitdem verschiedene Nutzungen, bis schließlich 1973 der Abriss erfolgte. An gleicher Stelle eröffnete das City Center, eines der ersten überdachten Shopping Center in Deutschland. Das Motto lautete damals: Hier soll der Kunde in erster Linie Mensch sein. Auf einer Grundfläche von 10.000 Quadratmetern präsentierten sich auf zwei Etagen 37 Einzelhandelsgeschäfte von Küper Damen- und Herrenmode, die Schallplatte und Kühnke Zoo bis Siebert Buchhandel. Blicken wir nun zu den silbernen Säulen des Tollmannbrunnens vor dem Center. Diese Brunnenplastik wurde zur Einweihung des City Centers im Jahr 1974 vor dessen Haupteingang aufgestellt. Sie stammt von dem Gelsenkirchener Künstler Günther Tollmann. Das Objekt aus glänzenden Stahlrohren dreht sich im oberen Teil im Wind. Aus den Röhren fließt Wasser. 1989 wurde das Becken des Tollmannbrunnens im Zuge der Umgestaltung der Bahnhofstraße abgerissen. Diese Maßnahme sorgte für Empörung, denn der Abbruch wurde als Eingriff in das Kunstwerk angesehen. 2002 hieß es für den Tollmannbrunnen dann wieder Wassermarsch. Die Wasserversorgung Herne, 1961 von den Stadtwerken und der Gelsenwasser AG gegründet, machte es möglich. Zum 40-jährigen Firmenjubiläum unterstützte sie die Restaurierung des Kunstwerkes mit 25.500 Euro. Befürchtungen, dass die Herner nur noch im CC einkaufen, wurden nicht wahr. Es sollte anders kommen. In den 1980ern, spätestens 1990ern, begannen die Probleme. Erste Ladenlokale fanden keinen Nachmieter, Besitzer des Gebäudes wechselten. Im Zuge der Konkurrenz in den Nachbarstädten litt auch das City Center unter der Veränderung des Einkaufsverhaltens der Konsumenten. Seit 2017 ist die Gelsenkirchener Englergruppe Besitzer der Immobilie und hat große Pläne. Mit Beginn des Frühjahres 2018 erhielt das City Center bereits eine neue Fassade und die Umbauarbeiten schreiten voran. Wir gehen weiter bis zur Einmündung der Kirchhofstraße und richten den Blick auf das Leuchtenensemble in der Mitte des Boulevard. Fünfte Station, Herner Leuchten. Teil 1, Höhe Kirchhofstraße. Stadterneuerung zur Jahrtausendwende, der Lichtkunstboulevard. In den Jahren 1999 bis 2003 wandelte sich einmal mehr das Bild der Herner Einkaufsmeile. Die 1000 Meter lange Herner Fußgängerzone wurde generalsaniert und kunstvoll erneuert. Mit Unterstützung des Landes und nach Plänen des Dortmunder Büros Professor Krause und Partner setzte die Stadt auf das Gestaltungselement Licht als zentraler Kern des Umbaukonzepts. Insgesamt 4 Lichtkunstobjekte sind auf der Bahnhofstraße installiert worden. Alle 4 Installationen lernen Sie bei dieser Tour kennen. Selbst die Straßenbeleuchtung entlang des Boulevards ist eine Herner Sonderanfertigung. Aber nun zu dem Objekt Herner Leuchten, vor dem wir stehen. Es stammt von den Münsteraner Brüdern Dirk und Mike Löbbert. Die Künstler haben ein Ensemble aus 7 alten Straßenlaternen zusammengestellt. Alle Laternen haben schon vorher einmal auf oder an der Bahnhofstraße gestanden und sind im Rahmen verschiedenster Umbaumaßnahmen des Boulevards von ihrem ursprünglichen Standort entfernt worden. So treffen in den Herner Leuchten unterschiedliche Gestaltungsideen aus ganz verschiedenen Zeiten aufeinander. Sie erzählen eine kleine Geschichte der Entwicklung der Bahnhofstraße. Erkennen Sie, welche Leuchte die älteste ist? Es ist die Laterne mit dem verzierten Sockel, die in der Mitte steht. Eine Gaslaterne, wie sie um 1900 existierten. Sechste Station, Zentralcafé. Bahnhofstraße 11, Ecke Kirchhofstraße. Die goldene Stadt. Beim Flanieren über den Boulevard Bahnhofstraße fällt die umfangreiche Bausubstanz aus Gründerzeit und Jugendstil auf, die in dieser Dichte in der Metropole Ruhr einzigartig ist. Herne hatte Glück, denn das Zentrum der Innenstadt blieb im Zweiten Weltkrieg weitestgehend von Bombenangriffen verschont. Die Häuser im Geschäfts- und Behördenviertel hatten lediglich Dach- und Fensterschäden erlitten. Die Unversehrtheit des Stadtkerns rief bei den Besatzungssoldaten Erstaunen hervor. Sie sprachen in Anlehnung an den Film »Die goldene Stadt« aus dem Jahre 1942 des deutschen Schauspielers und Regisseurs Veit Harlan von Herne als »The Golden Town«. Warum Herne verschont blieb? Dazu gibt es 4 Thesen. Erstens, im Gegensatz zu den Nachbarstädten Bochum, Castrop-Rauxel und Wanne-Eickel gab es weder bedeutende Stahlindustrie noch synthetische Treibstoffanlagen. Zweitens, in den letzten Kriegstagen konnten die feindlichen Flieger wohl nicht mit Sicherheit den Standort der eigenen Truppen südlich des Rhein-Herne-Kanals ausmachen. Drittens, angeführt wird auch, dass die Engländer Skrupel hatten, da es in England ein Herne Bay gibt. Viertens, schließlich wurde gemutmaßt, dass in Herne der englische Geheimdienst seine geheime Zentrale hatte. Welche der Thesen stimmt, werden wir leider nie erfahren. Zu den goldenen Zeiten öffneten auf der Bahnhofstraße schnell Geschäfte, Gaststätten, Cafés und Tanzbars. Die Westfälische Rundschau sprach 1953 von der Herner Kö. Menschen aus allen umliegenden Städten kamen, um hier einzukaufen, zu flanieren und sich zu amüsieren. Es herrschte ein reges Treiben entlang der Bahnhofstraße. Alle Attraktionen aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Als Beispiel ist das ehemals sehr bekannte Zentralcafé zu nennen. Wenn wir in Richtung Kirchhofstraße schauen, sehen wir das beigefarbene Gebäude auf der Ecke mit dem prächtigen Turm, in dem sich derzeit die Geschäftsräume von Unity Media befinden. In der Nachkriegszeit war hier der Soldatenclub Battle of Aches Club beheimatet. Ein berühmter Sohn der Stadt verdiente nach eigener Aussage hier seine erste Gage. Ein Brötchen, belegt mit einem Salatblatt. Die Rede ist vom Pionier der Jazzmusik in Deutschland, Kurt Edelhagen. Mit wachsender Berühmtheit, unter anderem mit der Big Band Allstars beim WDR Köln, wurde auch die Gage üppiger. Andere bekannte Lokalitäten waren das Altherne, auch bekannt als Ömmes Knapp, Café Funke und das im Volksmund sogenannte Café Arschloch, direkt an der Bahnhofsunterführung, heute Bosporus Grill. Woher diese Bezeichnung stammt, ist nicht sicher überliefert. Es wird gemutmaßt, dass sie entweder auf die flurartige Enge des Cafés zurückzuführen ist oder sich von dem Namen des angeblichen Betreibers A. Schloch herleitet. Ein A. Schloch ist allerdings nicht in den Herner Adressbüchern nachzuweisen. Gehen wir weiter die Bahnhofstraße entlang bis zur Einmündung der Glockenstraße auf der rechten Seite. Siebte Station. Das ehemalige Kino Lichtburg, Bahnhofstraße 15a. Ein Paradies für Cineasten. Auf der gegenüberliegenden Seite der Glockenstraße weist die Lichtburg-Passage noch auf das ehemalige Herner Kino hin. Links daneben, heute Ernstings Family, befand sich das größte Herner Kino Lichtburg. Bevor das Kulturzentrum 1976 seinen Betrieb aufnahm, fanden übrigens auch Veranstaltungen des Kulturamtes in der Lichtburg statt. Neben Gaststätten, Cafés und Tanzbars gab es auf der Bahnhofstraße eine hohe Kinodichte. Bekannte Namen waren die Scala Filmbühne, Bahnhofstraße 3, das Rex Theater, Bahnhofstraße 9b, die Gloria Lichtspiele, Bahnhofstraße 30 und die Schauburg, Bahnhofstraße 72. In Hernes letztem Kino, der altehrwürdigen Lichtburg, fiel nach 95 Jahren im Jahr 2000 für immer der Vorhang. 4 Jahre später endete die kinofreie Zeit und die Filmwelt Herne öffnete ihre Pforten. Achte Station, Höckerhaus, Bahnhofstraße 28, Höhe Glockenstraße. Jüdische Geschichte in Herne. Schauen Sie nun zur Ecke Glockenstraße, heute neue Apotheke. Die Fassade des ehemaligen Möbelhauses Höcker stellt eine gelungene Verbindung zwischen historischer und moderner Architektur dar. In diesem Gebäude befand sich ursprünglich das Möbelgeschäft des jüdischen Kaufmanns Berthold Wollstein. Der jüdische Mittelstand hatte sich in der Herner Gesellschaft etabliert. Entlang der Bahnhofstraße gab es einige jüdische Geschäfte, wie zum Beispiel das an der Bahnhofstraße 25 bis 29 gelegene Textilhandelsgeschäft Gebrüder Rindskopf, jetzt H&M, das über die Stadtgrenzen hinaus bekannt war. Eine Gedenktafel vor H&M weist auf die Geschichte des ehemaligen jüdischen Geschäftes hin. Mit der Nazi-Herrschaft kam die Auslöschung jüdischen Lebens in Herne. So wurden jüdische Geschäfte zwangsenteignet. Bis zum Schluss widersetzte sich Wollstein. Mit der Pogromnacht setzte eine heftige Auseinandersetzung um sein Vermögen ein. Die Fensterscheiben wurden zertrümmert, die Ausstellungsware geplündert und ein erheblicher Teil des Inventars zerstört. Am Morgen des 10. November 1938 schaltete sich die Gruppe Einzelhandel ein, um das Warenlager zur Verteilung zu bringen. Die Bestände wurden in gleichmäßige Teile aufgeteilt und unter den anwesenden arischen Möbelhändlern verlost. Der eingesetzte Treuhänder erwirtschaftete 500.000 Reichsmark und bezahlte davon unter anderem die Glaserei, die die zerstörten Fenster wieder einsetzte. Dass Treuhänder und Eigentümer der Glaserei identisch waren, sei nur am Rande erwähnt. Weiter geht es bis zum Kugelbrunnen und der Einmündung der Bebelstraße zum Schuhhaus Schlathold. Neunte Station. Schuhhaus Schlathold, Bahnhofstraße 48. Ein Kirchturm im Schuhgeschäft. Ein Schuhhaus mit einem eigenen Kirchturm. Aber wie kam es dazu? Im Jahr 1889 wurde die katholische St. Bonifatiuskirche mit dem Bau des Kirchturmes vollendet. Von Anfang an hatte das Gotteshaus mit einem Problem zu kämpfen: Bergsenkungen. So mussten bereits 1890 Stahlverstrebungen der Kirche Halt geben. Am Ende blieb nach einem Neubau in den Jahren 1973 und 1974 hinter der alten Kirche nur noch der Abriss. Doch der Kirchturm, der unter Denkmalschutz gestellt wurde, blieb erhalten. Hierfür setzte sich der damalige Stadtplaner Manfred Ley mit folgenden Worten ein: Stellen Sie sich doch an der Bahnhofsunterführung hin und schauen Sie die Straße hinauf. Denken Sie sich den Turm weg. Wie langweilig würde die Straße wirken. Den imposanten Turm der St. Bonifatiuskirche legte das renommierte Schuhhaus Schlathold im Zuge umfangreicher Umgestaltungsarbeiten an seinen Geschäftsräumen im Jahr 2008 in dessen unterem Teil wieder frei und machte das Mauerwerk samt dem noch gut erhaltenen Eingangsportal sichtbar. Und so kam es, dass in Herne, wahrscheinlich weltweit einzigartig, ein Kirchturm in einem Geschäft steht. Wir schlendern ein ganzes Stück weiter bis zur Kreuzung Neustraße. 10. Station. Prächtiges Haus aus der Gründerzeit. Bahnhofstraße 45, Ecke Neustraße. Von der Ästhetik der Architektur. Über die Ästhetik von Gebäuden lässt sich sicherlich streiten. Das ist wie das individuelle Geschmacksempfinden in der Mode, die dem zeitlichen Wandel unterliegt. Die bewundernswerte Architektur von heute kann morgen schon ganz anders empfunden werden. Zahlreiche Baustile dokumentieren die Stadtentwicklung der Bahnhofstraße. Manche sind auch komplett verschwunden. Ab 1976 schlängelten sich kleine Verkaufsläden in Form von Pavillons mittig entlang der Fußgängerzone. Als einen Affront gegen den guten Geschmack bezeichnete der Stadtplaner Manfred Ley die Pavillons und ein WAZ-Leser sprach von den größten Missgeburten auf der Bahnhofstraße. Vertraglich war festgelegt, dass die Pavillons bis zum September des Jahres 1987 abgerissen werden sollten. Hiergegen wehrten sich die Pavillonkaufleute mit allen Mitteln. Immer wieder wurden die Fristen verlängert. 1997 stand noch knapp die Hälfte der ehemals 20 Pavillons auf der Bahnhofstraße und die letzten verschwanden erst im März 2000 aus dem Stadtbild. Richten wir den Blick ausnahmsweise mal auf den Boden. So finden wir verteilt über die Bahnhofstraße immer wieder kleine gravierte Metallplatten, zum Beispiel auf der Höhe des Geschäftes Nanunana. Die WAZ titelte 1999 »Namensgravur für die Ewigkeit« in Stein auf dem Boulevard. Weiter hieß es, was haben Herne und Los Angeles gemeinsam? Ein Boulevard, auf dem sich Menschen mit ihrem Namen verewigen können. Für eine Spende von 150 D-Mark konnte man sich mit einem Namensgravurstein auf den neuen Boulevard Bahnhofstraße verewigen. Mit dieser Aktion sollte der Eigenanteil von 1/6 für die geförderte Umbaumaßnahmen hereingeholt werden. Nicht alle fanden diese Aktion gut. Durch die Fertigstellung des Boulevards im Dezember 2002 erhoffte man sich einen neuen Aufschwung für die Herner City. Doch wie in vielen anderen Städten auch, hat die Herner Innenstadt mit einem gewandelten Einkaufs- und Freizeitverhalten zu kämpfen. Viel Kreativität und innovatives Denken wird dem Handel abverlangt. Die Zukunft ist offen. Ein Hauch des alten Glanzes der einst goldenen Stadt ist zumindest geblieben, nämlich die wunderschönen Hausfassaden aus der Gründerzeit. Ein Blick nach oben lohnt sich an dieser Stelle besonders. Eine der schönsten Fassaden findet sich an der Bahnhofstraße Ecke Neustraße. Das unter Denkmalschutz stehende Eckgebäude stammt aus dem Jahr 1889. Zahlreiche Fenster, ausladende Verdachungen und Ornamente zeichnen die Fassade aus. Als Gestaltungselemente fallen eine menschliche Figur auf, die als Säule des mittleren Fensters dient, und die detailreiche Wandbemalung, die sich in jedem Geschoss zu beiden Seiten der mittleren Fenster befindet. Dargestellt werden Blumenmotive, eine Farbpalette, ein Kapitell mit Zweigen sowie zwei Figuren als Symbol für die preußischen Tugenden Hausfleiß und Sauberkeit. 11. Station. Herner Leuchten, Teil 2. Lichtkunstobjekt Höhe Neustraße. Ein weiteres Lichtobjekt befindet sich auf der Höhe der Neustraße. Es stammt vom Krefelder Künstler Günther Durrer. In dem Kunstwerk mit dem Titel Herner Lichttor stehen sich vier große rechteckige Lichtkörper gegenüber. Sie sind an einem bis zu 7 Meter hohen Gestell aus Vierkantprofilen befestigt. In den Lichtkästen befinden sich Neonröhren, die in unterschiedlichen Farben strahlen. Deren Licht erscheint durch das matte Glas sehr weich. Mit diesem Objekt greift der Künstler die Idee eines Tores auf, das einen Durchgang durch das Licht markiert. Wir laufen weiter zum Robert-Brauner-Platz. 12. Station. Robert-Brauner-Platz, neue Höfe und Stadtgalerie. Schauen Sie zunächst in Richtung Bahnhof zu dem grau-weiß gekachelten Gebäude, das vielen Hernern noch als Karstadthaus bekannt ist. An der damals noch viel befahrenen Bahnhofstraße stand ursprünglich das Kaufhaus Althoff. Aus Althoff wurde 1963 Karstadt. Nach einem relativ kurzen Intermezzo als Warenhaus Hertie endete 2009 die Geschichte dieses Kaufhauses. Der unter Denkmalschutz stehende Gebäudekomplex wurde im Innern entkernt und die Fassade denkmalgerecht saniert. Zukünftig bildet das Gebäude unter dem Titel Neue Höfe einen wichtigen Ankerpunkt in der Bahnhofstraße. Übrigens, der Platz hieß ehemals Verweilplatz und wurde 1993 in Robert-Brauner-Platz umbenannt. Robert Brauner war von 1951 bis 1974 Oberbürgermeister der Stadt Herne und wurde später zum Ehrenbürger ernannt. Die links von uns zur Bebelstraße hinliegende Stadtgalerie wurde im September 1994 eröffnet. An dieser Stelle befand sich das Textilgeschäft von Moritz Ganz. Eine Tafel an der südlichen Ecke der Galerie weist darauf hin. Ganz war fast 40 Jahre lang Vorsitzender der Herner Synagogengemeinschaft. In der Reichspogromnacht wurden auch sein Geschäft geplündert. Die Nazis funktionierten das Haus an der Bahnhofstraße Ecke Kampfstraße zu einem sogenannten Judenhaus um. In solche Häuser wurden die Juden zwangseingewiesen. Station 13. Medienhaus, ehemaliges Hotel Schlenkhoff. Robert-Brauner-Platz, Ecke Viktor-Reuter-Straße. Das erste Haus am Platze. Schauen wir nun in Richtung des Cafés Extrablatt zum Medienhaus, wo das repräsentative Hotel Schlenkhoff stand. Hotel-Restaurant Schlenkhoff, erstes und ältestes Haus am Platze, hält sich dem geehrten Publikum bestens empfohlen. So warb das Hotel im Herner Adressbuch von 1903-1904. Im Jahr 1876 baute an dieser Stelle Ludwig Rensinghoff, genannt Schlenkhoff, ein Wohn- und Restaurantgebäude, eine Kegelhalle sowie ein Kutscherhaus. Es folgten mehrere Besitzwechsel und Veränderungen. Um 1900 hatte das Gebäude bereits elektrisches Licht und es gab Kofferwagen, die für jeden ankommenden Zug des nahegelegenen Herner Bahnhofs bereitstanden. 1906 schließlich wurde nach Abbruch des alten Saals der repräsentative Schlenkhoffsche Saalanbau errichtet. Diesen renovierte der letzte Pächter Walter Seiler 1952 umfangreich. Drei je 230 Kilogramm schwere Kronleuchter gaben dem Saal ein besonderes Ambiente. Das erste Haus am Platz war damals wegen seines guten Rufes, seiner zentralen Lage und der Nähe zum Bahnhof beliebt und Schauplatz bedeutsamer Ereignisse. Im Juni 1911 richtete die jüdische Gemeinde hier ihre Feierlichkeiten zur Einweihung der Herner Synagoge aus. In der Festschrift wird unter der Überschrift »Das Festmahl« berichtet, dass der angenehme Saal des Hotels ca. 125 Damen und Herren vereinte, die sich an den langen, weißgedeckten Tafeln niederließen. Nach der deutschen Novemberrevolution 1918 war das Hotel Schlenkhoff Hauptquartier des Arbeiter- und Soldatenrates und während der französischen Besatzung 1923-24 Sitz des Generalkommandos für das gesamte Ruhrgebiet. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörten zu den Gästen der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher und der erste Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer. Ende der 1950er Jahre verflog der Glanz und 1959 wurde das Hotel zwangsversteigert. Der Abbruch des geschichtsträchtigen Hauses erfolgte 1961. An dessen Stelle trat das Stadtwerkehaus. Diesen Neubau fand der benachbarte Juwelier Hildwein, links daneben, so gelungen, dass er auf eigene Kosten sein Haus aus der Gründerzeit abreißen ließ und ein neues Gebäude errichtete, welches sich dem Stadtwerkehaus anpasste. Heute kaum mehr vorstellbar, aber so war der damalige Zeitgeschmack. Mittlerweile hat das ehemalige Stadtwerkehaus ein Facelifting erhalten und präsentiert sich nun als Stadthaus. Neben dem Café Extrablatt haben hier die Lokalredaktionen des Wochenblattes und der WAZ sowie der WAZ-Leseladen ein neues Domizil gefunden. Wir gehen ein ganzes Stück weiter bis zur Einmündung der Finkestraße. Station 14. Herner Leuchten. Teil 3. Höhe Finkestraße. Schon von Weitem erkennt man die futuristisch anmutenden grauen Säulen der Lichtskulptur Lichtpunkt von Jürgen Littfischer aus Düsseldorf und Peter Brenk aus Essen. Sie steht im Einmündungsbereich Bahnhofstraße, Finkestraße. Die beiden Künstler haben 4 Stelen aus weißen Betonringen um eine im Boden befindliche transparente Bodenplatte gruppiert. Aus dem Boden leuchtet ein bläulich-weißes Licht. Am oberen Ende der 4 Stelen ragen fühlerartige Acrylschläuche nach außen, die in unterschiedliche Richtungen weisen. An ihren Enden befinden sich unterschiedlich farbige Lichter. Der Lichtpunkt ist eine Art künstlerischer Wegweiser, der von einem zentralen Ort in unterschiedliche Richtungen verweist. Der Düsseldorfer Künstler Jürgen Littfischer wirkte bei zahlreichen Installationen im öffentlichen Raum mit. Eine der bekanntesten Installationen im Ruhrgebiet ist sicherlich die am Bottropper Tetraeder. Weiter geht es nun bis zur Bahnhofsbrücke. Station 15. Bahnhofsunterführung. Die Glückaufschranke im alten Herne. Der alte Bahnhofsbereich zeigte im Vergleich zu heute ein ganz anderes Gesicht. Die Schienenführung des 1847 eröffneten Bahnhofs Herne-Bochum der Köln-Mindener Eisenbahn verlief nämlich ebenerdig und trennte die Bahnhofstraße bei geschlossenen Schranken. Um den Fußgängern trotzdem eine Überquerung zu ermöglichen, wurde eine hölzerne Fußgängerbrücke errichtet. Der Baukauer Schriftsteller Robert Grabski berichtete von Kindern, die von der Holzbrücke aus in die Schornsteine vorbeifahrender Züge spuckten. Auch hatten sie Spaß daran, ihren Kopf in den dichten Dampf und Qualm zu halten. Der Spaß fand allerdings spätestens zu Hause ein Ende, denn die Spuren im Gesicht und in der Kleidung sorgten bei den Eltern nicht für Erheiterung. Je mehr die Industrialisierung voranschritt, desto länger blieben die Schranken unten. Schon 1908 befuhren täglich 69 Personen und 312 Güterzüge die Strecke. Im Schnitt verhinderte der starke Zugverkehr innerhalb von einer Stunde 40 Minuten lang die direkte Überquerung der Bahnhofstraße. Ertönten die Bahnglocken, die das Nähern eines Zuges anzeigten, rannten die Menschen so schnell wie möglich, um eben noch durchzuschlüpfen, bevor die Schranken sich wieder einmal schlossen. Man musste also viel Glück haben, um die Seiten der Bahnhofstraße ebenerdig queren zu können. Die Glückaufschranke war geboren. Dem immer stärker werdenden Verkehrsaufkommen geschuldet, wurde der Bahnhof schließlich höher gelegt bzw. untertunnelt. Die Fertigstellung mit neuem Bahnhofsgebäude wurde 1914 gefeiert. Seitdem konnten Fußgänger ungehindert unter den Bahnanlagen durchgehen. Station 16. Herner Leuchten, Teil 4. Licht unter der Brücke. Mit einem weiteren Lichtkunstwerk endet der Spaziergang. Das Objekt Licht unter der Brücke. Günther Dorr gestaltete die Unterführung auf dem Weg vom Bahnhof in die Innenstadt. Dorr hat in die mit Marmor gestaltete Wandverkleidung eine Reihe fensterartiger Ausschnitte eingelassen. Sie haben unterschiedliche Größen und sind alle entlang einer horizontalen Achse angeordnet. Mal tauchen sie als doppelte Form auf, mal befinden sich 2 direkt untereinander. Die größeren Lichtfenster schaffen scheinbar einen unregelmäßigen Rhythmus, der von den kleinen Formen kontrastiert wird. Alle Nischen leuchten durch farbige Neonröhren im Inneren. Mit der Abfolge der einzelnen Lichtformen schafft Günther Dorr eine fast musikalisch anmutende Struktur, die durch die Bewegungen des Vorbeigehenden und die Spiegelungen im Marmor noch unterstützt wird. Wir hoffen, Ihnen einen interessanten Einblick in die wechselvolle Geschichte der Bahnhofstraße gegeben zu haben und bedanken uns fürs Zuhören.
Hör mal Herne. Demnächst mehr Audiotouren.